Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
3, 2, 1
und Botschaft ist auf der friedliche Wiesel.
Pünktlich heute Mittag um 12 hat sie begonnen, die 188. Münchner Wiesen eröffnet von OB Dieter Reiter. Die erste Mass ging an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Aber wir haben auch ernstere Themen in dieser Sendung. Die Lage im Iran am Jahrestag des Todes von Jina Mahsa Amini und die Demonstration in Berlin. Hier darf man das ja im Gegensatz zum Iran demonstrieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich morgen selbst ein Bild machen von der dramatischen Lage auf der Mittelmeerinsel Lampedusa. Derweil herrscht etwas Verwirrung um die Äußerung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser über die Aufnahme von Flüchtlingen, die in Italien gelandet sind. Die EU streitet über Getreideimporte aus der Ukraine. Baerbock und Blinken üben den Schulterschluss und in Libyen geht die Angst um vor Seuchen nach der Flutkatastrophe. Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Heute vor einem Jahr ist die junge Kurdin Jina Mahsa Amini in Teheran gestorben. Sie war festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Ihre Familie sagt, sie sei von der Sittenpolizei misshandelt worden. Die iranischen Behörden streiten das aber ab. Für den Jahrestag hat die Regierung alles getan, um Proteste zu unterbinden. Selbst ihr Vater wurde daran gehindert, ihr Grab zu besuchen. Thomas Bormann über den denkwürdigen Tag im Iran.
Die Drohungen und Einschüchterungen des iranischen Regimes haben bislang offenbar gewirkt. Es gab kaum Proteste heute im Iran. Nur an manchen Häuserwänden oder Brückenpfeilern waren frisch aufgesprayte Parolen zu sehen, wie etwa »Heute ist der Tag des Protestes«. In der Provinz Kurdistan, der Heimat der vor einem Jahr getöteten Jina Mahsa Amini, nahm die Polizei mehrere Personen fest. In offiziellen iranischen Medien hieß es, diese Personen hätten versucht, Unsicherheit zu schaffen. Auch der Vater von Jina Mahsa Amini soll vorübergehend festgenommen worden sein. Das meldeten mehrere kurdische Menschenrechtsorganisationen. Die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA jedoch bestreitet das. In der Heimatstadt von Jina Mahsa Amini, Sakes, sollen Panzer stationiert sein. An den Zufahrten gäbe es Straßensperren. Der Friedhof mit dem Grab der Getöteten sei vollständig abgeriegelt und mit Überwachungskameras gesichert, so berichten Augenzeugen. In der Hauptstadt Teheran hatten in der vergangenen Nacht manche Iranerinnen und Iraner von ihren Balkonen aus protestiert. Im Schutz der Dunkelheit riefen sie »Tod dem Diktator«, das berichten Augenzeugen. Und das ist auf Handyvideos im Internet zu sehen, die aus der vergangenen Nacht stammen sollen. Tod dem Diktator, eine Parole gegen den 84-jährigen Ayatollah Khamenei, der als oberster religiöser und politischer Führer seit Jahrzehnten den Iran regiert, der Reformen ablehnt und der alle Proteste niederschlagen ließ. In ihm sehen die Protestierenden den Hauptverantwortlichen für die rund 20.000 Verhaftungen des vergangenen Jahres und die 500 getöteten Demonstranten. Heute, während des Tages, blieb es in Teheran offenbar ruhig. Auf den zentralen Plätzen sind viele Polizisten postiert. Sie sollen mögliche Proteste sofort zerschlagen und verhindern, dass sich Menschen überhaupt versammeln können. Auch wenn es das Regime heute, am Jahrestag des Todes von Jina Mahsa Amini, geschafft hat, Protestkundgebungen zu verhindern, so hat sich der Alltag im Iran im vergangenen Jahr doch verändert, meint die Kölner Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour. Nach ihren Beobachtungen hat sich in der iranischen Gesellschaft eine neue Form der Solidarität entwickelt, die sich gegen die Regierung richtet, etwa wenn Sicherheitskräfte auf der Straße eine Frau festnehmen wollen, weil, wie angeblich damals bei Jina Mahsa Amini, das Kopftuch nicht richtig sitzt.
Dann gibt es aber genug Anwesende, Umstehende, die dann dagegen einschreiten und versuchen, das zu verhindern. Also eine neue Solidarität von vor allem eben auch Männern mit den Frauen, die wegen eines vermeintlich schlecht sitzenden Kopftuchs aufgegriffen werden, um dann von der sogenannten Sittenpolizei abgeführt zu werden.
Es gäbe also Veränderungen im Alltag nach dem Tod der damals 22-jährigen Jina Mahsa Amini. Heute aber, an ihrem ersten Todestag, hat die iranische Regierung alle Macht auffahren lassen, um Gedenkveranstaltungen oder neue Proteste zu verhindern.
Woman, Life, Freedom. Der Slogan der Proteste im Iran hat seinen Weg um den ganzen Erdball gemacht und ist auch bei uns angekommen. Der Tod von Jina Mahsa Amini hat nochmal eindrücklich unterstrichen, wie es die Führer im Iran mit den Menschenrechten, mit den Frauenrechten halten. Und so wurde damals vor einem Jahr auch in Deutschland gegen das Regime im Iran demonstriert und auch heute wieder. In mehreren deutschen Städten, in Hamburg sind rund 2.500 Menschen gekommen, in Berlin deutlich weniger. Helena Dähler hat versucht herauszufinden, woran das lag.
Die Straße des 17. Juni, die von der Siegessäule zum Brandenburger Tor führt, wurde für die Demonstration fast auf kompletter Länge gesperrt. Doch anstatt der angemeldeten 40.000 Teilnehmenden kamen laut Berliner Polizei gerade mal 250. Sie stehen auf dem Mittelstreifen der Straße vor einer kleinen Bühne. Organisiert wurde die Veranstaltung von Suruj Moradi.
Damals, als wir angemeldet haben, war nur ein in Deutschland nur ein Demo, also diese Demo. Und nachher sind in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg auch noch andere Demos angekündigt. Und deswegen sind die Menschen sich aufgeteilt auf andere Städte.
Selbst in Berlin hat es dann mehrere kleine Demonstrationen oder Kundgebungen gegeben. Das große Anliegen sei aber bei allen dasselbe.
Das ist völlig egal, wer und wo was macht. Hauptsache, die sagen eine Sache. Wir wollen Freiheit, wir wollen keine islamische Republik und wir wollen Demokratie.
Dass überhaupt wieder protestiert und auch darüber berichtet wird, das ist vielen Iranerinnen und Iranern wichtig, mit denen ich spreche. Auch aus Solidarität mit den Menschen im Iran, die in diesen Tagen unter großer Gefahr gegen das Regime protestieren. Murat, einer der Demonstranten, weiß, das betrifft auch seine Freunde und Familie.
Die Angst ist auf jeden Fall da. Ja, selbstverständlich, die riskieren ihr Leben, Gesundheit, setzen alles aufs Spiel. Im Kampf für Demokratie, für Freiheit. Und wir hier können mit unserer Demonstration ihnen Beistand leisten, geistigen und unsere Sympathie und Unterstützung zum Ausdruck bringen. Wir riskieren ja hier nichts.
Was an diesem Tag bei den Demonstrationen, auch wenn sie viel kleiner sind als erst gedacht, in Erinnerung bleibt, der Wunsch nach Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung ist größer als die Angst vor Repressionen. Auch bei Shilan Kurtpor von der kurdischen Gemeinde Deutschlands.
Also wenn es keine Hoffnung gäbe, würden wir hier heute nicht stehen. Wir haben Hoffnung. Wir wissen, dass es kein einfacher Weg ist. Wir wissen, dass da noch viele Herausforderungen auf uns zukommen. Das Ziel der Widerstandsbewegung ist, dass alle Menschen selbstbestimmt leben können. Ein selbstbestimmtes Leben. Und was auch immer das für sie bedeutet.
Morgen wird die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Lampedusa reisen, auf Italiens südlichste Mittelmeerinsel. Gerade mal 130 Kilometer Seeweg liegen zwischen ihr und der tunesischen Küste, 280 sind es nach Libyen. Für viele Flüchtlinge ist Lampedusa deshalb das Tor in die EU. Begleitet wird von der Leyen dabei von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Christina Schmidt.
Das Aufnahmezentrum war in den vergangenen Tagen so überfüllt, dass der Stadtrat der Insel den Notstand ausrufen musste. Zeitweise befanden sich dort rund 7.000 Menschen, mehr als 10-mal so viele, wie das Aufnahmezentrum eigentlich aufnehmen kann. Den Besuch aus Brüssel dürfte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dazu nutzen, ihre Forderungen an die EU noch einmal zu verdeutlichen. Sie möchte, dass Migranten bereits an der Überquerung des Mittelmeers gehindert werden, notfalls indem die Marine die Boote schon vor dem Ablegen stoppt. Dafür wünscht sich Meloni auch eine europäische Seemission, die mit den nordafrikanischen Behörden zusammenarbeitet. Insbesondere das Abkommen mit Tunesien sei wichtig, so Meloni. Die EU müsse bald die versprochenen Gelder überweisen, um den Deal zu beschleunigen. Im Gegenzug soll Tunesien künftig stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen.
Auch heute haben wieder viele hundert Flüchtlinge Lampedusa erreicht. Auf einem der Boote ist nach italienischen Medienberichten ein Baby gestorben, das während der Überfahrt geboren wurde. Vor dem Hintergrund des großen Leids, aber auch der Last, die Italien aufgebürdet wird, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern gegenüber der ARD mit einer Aussage überrascht, man wolle nun trotz der Verärgerung über Italien wieder Flüchtlinge aus dem Land aufnehmen. Heute ist das Innenministerium zurückgerudert. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Auch nach der Ankunft von mehreren tausend Flüchtlingen und Migranten auf Lampedusa wird Deutschland vorerst keine neuen Verfahren zur freiwilligen Übernahme von Flüchtlingen aus Italien einleiten. Das erklärte das Bundesinnenministerium am Nachmittag. Ministerin Nancy Faeser von der SPD hatte den Stopp vor einigen Tagen verkündet. Gestern Abend hatte sie in der ARD gesagt:
Wir haben mit Italien das Verfahren deshalb ausgesetzt, und zwar die Interviews durchzuführen, weil Italien keinerlei Bereitschaft gezeigt hat, im Wege des Dublin-Verfahrens Leute zurückzunehmen. Jetzt ist es natürlich klar, dass wir unserer solidarischen Verpflichtung auch nachkommen.
Dies war so verstanden worden, als solle das Programm zur freiwilligen Aufnahme weiterlaufen. Darin hat sich Deutschland im vergangenen Jahr bereit erklärt, bis zu 3.500 Flüchtlinge aufzunehmen. Von den 1.700, die bisher in diesem Rahmen nach Deutschland gekommen sind, kamen etwa 1.000 aus Italien. Faesers Ministerium stellte nun klar, dass die Verfahren jederzeit wieder aufgenommen werden könnten. Derzeit fänden Gespräche mit europäischen Amtskollegen und der EU-Kommission statt. Der freiwillige Solidaritätsmechanismus ergänzt die allgemeinen Regeln zur Flüchtlingsverteilung, die sogenannten Dublin-Regeln. Demnach ist im Grundsatz der Erstaufnahmestaat für die ankommenden Flüchtlinge und Migranten zuständig, auch wenn sie weiterreisen, zum Beispiel nach Deutschland. Einer Rückübernahme müsste Italien aber zustimmen. Das ist in den vergangenen Monaten nach Ansicht Faesers nicht ausreichend geschehen. Die deutsche Entscheidung, deshalb keine Interviews für die freiwillige Übernahme mehr zu führen, hatten Flüchtlingsorganisationen kritisiert.
Gestern hat die Europäische Union das Importverbot für ukrainisches Getreide in 5 Mitgliedstaaten aufgehoben, und zwar mit sofortiger Wirkung. Die Begründung: Marktverzerrungen in Polen, Bulgarien, Ungarn, der Slowakei und Rumänien gäbe es nicht mehr. Die Ukraine habe sich dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Kontrolle der Ausfuhren von Weizen, Mais, Sonnenblumen und Raps einzuführen, so die EU-Kommission. Das reicht aber zumindest 3 der betroffenen Länder nicht. Jakob Mayer.
Die EU-Kommission wusste, dass ihr Beschluss bei den betroffenen Mitgliedstaaten auf Widerstand stoßen würde. Jetzt versucht der zuständige Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis zu beschwichtigen. Am Rande der EU-Finanzministertagung in Santiago de Compostela erklärt er: Wichtig ist jetzt, dass alle konstruktiv mitarbeiten und gemeinsame Lösungen suchen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nachdem die EU-Kommission die Handelsbeschränkungen für ukrainisches Getreide in 5 osteuropäischen Staaten aufgehoben hat, halten 3 von ihnen eigenmächtig an den Maßnahmen fest, auch ohne Brüssels Zustimmung: Polen, Ungarn und die Slowakei. Die jeweiligen Regierungen begründen das mit den Interessen ihrer Landwirte. Polen wählt Mitte kommenden Monats ein neues Parlament. Der russische Angriffskrieg hat ukrainische Getreideausfuhren übers Schwarze Meer stark erschwert. Deshalb baute die EU die Handelswege über Land aus, per Straße und Schiene. Die ukrainischen Exporte setzten Bauern in den östlichen EU-Ländern stark unter Druck. Seit Anfang Mai galten deshalb von der Kommission verfügte Einschränkungen. Sie erlaubten es Ungarn, Polen, Slowakei, Rumänien und Bulgarien, den Import bestimmter Agrarprodukte aus der Ukraine zu begrenzen, etwa von Weizen, Mais, Raps oder Sonnenblumen. Mittlerweile hat sich die Lage auf den Märkten dieser 5 Staaten aber entspannt, sagt Kommissionsvize Dombrovskis. Um solche Beschränkungen zu rechtfertigen, braucht es außergewöhnliche Umstände. Und derzeit sehen wir auf den Märkten dieser Mitgliedstaaten keine Störungen oder Verzerrungen. Nach Angaben der Kommission hat die konstruktive Haltung aller Beteiligten zur Lösung der Probleme beigetragen und dafür gesorgt, dass die ukrainischen Ausfuhren jetzt in Drittländer außerhalb der EU fließen und sogar zunehmen. Die ukrainische Regierung hat die Aussetzung der Handelsbeschränkungen begrüßt. Kiew soll jetzt innerhalb von 30 Tagen Maßnahmen wie ein Ausfuhrlizenzsystem einführen, um zu verhindern, dass die Getreideausfuhren wieder zunehmen und bis dahin Exporte bestimmter Produkte kontrollieren. Dombrovskis versichert: Es gibt Vorkehrungen, um für die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Importmenge aus der Ukraine nicht übermäßig ansteigt. Und in jedem Fall wird die Kommission die Lage überwachen und je nach Marktlage Beschränkungen einführen. Die Bundesregierung sieht diese Beschränkungen ukrainischer Exporte in der EU grundsätzlich kritisch. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat mit Blick auf das Verhalten der polnischen Regierung erklärt, man dürfe Solidarität mit der Ukraine nicht nur versprechen, sondern müsse sie auch leben.
Uneinigkeit also innerhalb der Europäischen Union bei den Getreideimporten aus der Ukraine. Einigkeit dagegen bei den USA und Deutschland über eine grundsätzliche Rückendeckung für die Ukraine. Und auch sonst haben Außenministerin Annalena Baerbock und ihr Kollege Antony Blinken gestern harmonische gemeinsame Stunden verbracht in Washington. Mehr von unserem Korrespondenten Wladimir Balzer.
Das war gestern in Washington ein Tag unter Freunden.
Dear Secretary, lieber Tony.
Annalena Baerbock und Antony Blinken verstehen sich offensichtlich hervorragend.
Man könnte auch sagen, du hast den Atlantik etwas schmaler gemacht.
Mehr noch, Antony Blinken spricht mit Annalena Baerbock praktisch mit einer Stimme. Es ist alles synchronisiert, meinte er bei ihrem gemeinsamen Auftritt in seinem Ministerium.
We are in full synchronization.
Es gibt eine Hauptbotschaft dieses Auftritts und die lautet: Wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist. Die Außenminister der beiden wichtigsten Unterstützer des angegriffenen Landes stellen klar, keinen Fußbreit dem russischen Aggressor auf ukrainischem Staatsgebiet. Wenn es dauert, dann dauert es. Denn es geht bei allen Diskussionen um Waffensysteme, um den Alltag der Ukrainer, wie Antony Blinken sagt und dabei auf seinen Pult schlägt. Jeden Tag regnen tödliche Waffen auf die Menschen dort, töten Unschuldige, sagt er.
Every single day, Russian bombs. Russian rockets, Russian drones are raining down on the people of Ukraine, destroying, tearing apart innocent lives.
Auch Annalena Baerbock erwähnt das Leiden der Menschen. Immer wieder bei Reden erinnert sie daran, welche Folgen dieser Krieg für die Menschen hat. Und sie hat hier in Washington eine Botschaft an den russischen Präsidenten.
Putin läuft seit anderthalb Jahren damit ins Leere, dass er denkt, irgendwann werden sich Europa, irgendwann werden sich Amerika, irgendwann wird sich die ganze Welt schon an diesen Krieg gewöhnen, weil es andere Themen gibt.
Sie und Blinken wollen denen zeigen, die sich gegen weitere Ukraine-Hilfen aussprechen, dass es um mehr geht als nur die Verteidigung der Ukraine, sondern um grundsätzliche Fragen. Aggressoren stoppen zum Beispiel. Der Demokrat Blinken aber weiß, dass es zu Hause nicht mehr so einfach ist, weitere Ukraine-Hilfen durchzubekommen. Teile der Republikaner wollen jedenfalls gegen die von seiner Regierung beantragten 24 Milliarden Dollar stimmen, die in den nächsten Tagen durchs Parlament müssen. Die Mehrheit dafür steht zwar, aber die Stimmung hier im Land ändert sich. Nach neuesten Umfragen wollen 55% der US-Amerikaner keine weiteren Hilfen. Solange die beiden Regierungen an der Macht ist und große Teile der Republikaner immer noch für Ukraine-Hilfen sind, scheinen die nicht in Gefahr, aber die Uhr tickt hier im Wahlkampf. Dass man sich auf eine republikanische Machtübernahme vorbereiten muss, das hat die Außenministerin mit ihren Treffen mit vielen Republikanern im Land gezeigt und betonte auch bei diesem Auftritt mit ihrem politischen Freund Tony Blinken, dass man in Deutschland eh zu lange die eigene Sicherheit vernachlässigt habe.
Diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. In Deutschland haben wir den Schalter umgelegt. 100 Milliarden Euro investieren wir extra in unsere Bundeswehr. Unsere Verbündeten können sich auf uns verlassen. 2% ist unser aller Versprechen in der NATO.
Was aber nicht bedeutet, dass nun auch, wie selbstverständlich, Waffensysteme in die Ukraine geliefert werden, die russisches Staatsgebiet erreichen können. Blinken will das nicht und auch Annalena Baerbock zeigte sich mehr als zurückhaltend, als sie auf das deutsche Waffensystem Taurus angesprochen wurde. Die Außenministerin verwies auf den Prozess der Prüfung, in dem man sich noch befinde.
Nach der Überschwemmungskatastrophe in Libyen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation etwa 4000 Todesopfer identifiziert worden. Aber es dürften noch viel mehr werden. Allein in der schwer verwüsteten Stadt Darna schwanken die Schätzungen zwischen 5.000 und 11.000. Etliche werden noch unter dem Schlamm vermutet und vielleicht nie gefunden. Und es droht die Katastrophe nach der Katastrophe. Moritz Behrendt.
Nach der Flut droht der Stadt Darna im Osten Libyens die nächste Katastrophe, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Erste Cholerafälle wurden bereits gemeldet. Die Bewohner sollten die Brunnen in der Stadt meiden, dazu rief der Gesundheitsminister der international anerkannten Regierung mit Sitz in Tripolis auf. Im Sender Al Jazeera sagte er: Uns muss klar sein, in jedem Brunnen könnte verseuchtes Wasser sein. Deshalb müssen wir jetzt Proben nehmen. Ein Team meines Ministeriums ist jetzt in Darna und nimmt seine Arbeit auf. Bis die Analyseergebnisse vorliegen, darf das Grundwasser nicht zum Trinken genutzt werden. Um Seuchen zu verhindern und um den Hilfsteams die Arbeit zu erleichtern, wurden heute die am stärksten betroffenen Gebiete in der Stadt abgeriegelt. Aber auch etwas weiter vom Flussbett entfernt bietet Darna ein Bild der Zerstörung. Saad al-Hassi stapft durch den Matsch in seiner Wohnung. Seine Frau sei gerade am Kochen gewesen, als die Wassermassen eine Wand und die Tür zum Einsturz brachten, berichtete der 50-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters. Was nun auf ihn zukommt, lässt ihn verzweifeln. Nur Gott weiß, was wir gerade durchmachen. Wir fangen bei Null an. Niemand hilft uns. Auch die Regierung hat nicht geholfen. Wir wurden auf der Straße gelassen. Zum Glück sind wir Libyer ein vereintes Volk. Aus Tripolis, aus Misrata, aus dem Süden. Von überall kamen sie, um zu helfen. Laster mit Nahrungsmitteln treffen inzwischen regelmäßig in Darna ein. Häufig sind es die libyschen Pfadfinder, die Säcke mit Reis und Konserven verteilen. Weitere Hilfe ist unterwegs. Im 300 Kilometer entfernten Benghazi sind heute 29 Tonnen medizinische Hilfsgüter eingetroffen. Unter anderem lebenswichtige Medikamente für chronische und übertragbare Krankheiten. Damit können fast 250.000 Menschen versorgt werden, teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Allerdings, von Benghazi nach Darna gibt es nur eine funktionierende Zugangsstraße über die Berge. Die Versorgung der Überlebenden bleibt also schwierig. Hilfsorganisationen berichten, dass die Koordinierung der Hilfe teilweise chaotisch verläuft. Die Regierung im Osten des Landes hat kaum Strukturen aufgebaut, die in einer Situation wie der aktuellen notwendig wären. Die Wut vieler Libyer über die Versäumnisse der Behörden wird immer lauter. So laut, dass Politik und Justiz reagieren müssen. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden, teilte Generalstaatsanwalt Al-Sadiq Assur gestern Abend mit. Wir werden die lokalen Behörden und die verantwortlichen Regierungen für jegliche Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit zur Rechenschaft ziehen. Wir werden entschiedene Maßnahmen ergreifen, die wir zu gegebener Zeit ankündigen werden. Versäumnisse gab es im Vorfeld und auch am Tag der Flut selbst. Jahrelang wurden die Dämme oberhalb der Stadt nicht instand gehalten. Und als Sturm Daniel anrückte, da wurden die Bewohner von Darna zwar gewarnt, aber was sich im Nachhinein als fatal herausstellt, die Behörden riefen eine Ausgangssperre aus. Angesichts der zu erwartenden Wetterbedingungen verkünden wir, das Sicherheitsdirektorat von Darna, eine Ausgangssperre von 7 Uhr heute bis morgen früh um 8. Die Bürger dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Möge Gott die geliebte Stadt Darna schützen. Als die Dämme brachen, wurde der Aufruf, zu Hause zu bleiben, für viele Einwohner der Stadt zur Todesfalle.
Gratis Wasserspender, unerlaubter Wahlkampf und die längste Wiesn der Geschichte. Gleich mit drei Neuerungen wartet das Oktoberfest in München in diesem Jahr auf. Soll noch einer sagen, der Bayer an sich wäre konservativ. Und dazu noch Kaiserwetter. Annette Kugler mit den Auftakteindrücken von der Theresienwiese.
Es war ein Oktoberfest-Auftakt wie aus dem Bilderbuch. Über der Münchner Theresienwiese strahlte die Sonne und unten zwischen den Festzelten und Fahrgeschäften strahlten die Menschen.
Der erste Wiesensamstag, das ist eigentlich der schönste Tag. Alles ist noch frisch. Es riecht noch gut, die Bedienungen, jeder ist gut drauf.
Entsprechend früh sind heute auch schon die Besucherinnen und Besucher aufs Festgelände geströmt und haben die sommerlichen Temperaturen genossen. Und so waren heute nicht nur die Bierzelte gut besucht, sondern auch die Trinkwasserspender. Eine der Neuheiten auf der Wiesn in diesem Jahr.
Ich finde die Idee super, weil erstens mal ist heute sehr warm und ich denke, es macht auch Sinn, Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Man sieht es ja auch für die Kinder, ist auch immer schwierig, Wassernachschub zu bekommen.
Ich war auch schon zapfen und das ist eine super Sache. Bei der Hitze, das ist wirklich genial.
Man kann Geld sparen und es ist einfach da zu trinken. Es ist sehr warm und es ist sehr nützlich.
Trotzdem bleiben natürlich die Bierzelte die erste Anlaufstelle auf dem Münchner Oktoberfest. Für einen Platz in einer der begehrten 17 großen Festhallen haben sich viele heute schon zeitig in der Früh an den Eingängen angestellt. Auch für Dieter Reiter ist die Wiesn gut losgegangen. Selten steht der Münchner Oberbürgermeister so unter Beobachtung wie beim Anzapfen des ersten Bierfasses um 12 Uhr Mittag.
3, 2, 1 und
Botschaft ist auf der friedliche Wiesn.
Mit zwei routinierten Schlägen war das Oktoberfest dann also nach 10 Wochen Aufbau eröffnet. Es gilt traditionell als wahlkampffreie Zone. Umso überraschender kam für viele eine Bemerkung von Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, kurz vor dem Anzapfen im vollbesetzten Festzelt, die Gastrosteuer zum Thema hatte. SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter nahm es gelassen.
Wenn der Ministerpräsident meint, er muss da einen Sidestep machen, soll er es machen, ich halte damit. Ich halte mich an das, was ich gesagt habe und ich glaube nicht, dass wir hier auf der Wiesn irgendwas bewegen kann, um ein Wahlergebnis im 8. Oktober zu verhindern. Also das ist eigentlich daneben, aber mei.
Die Feierstimmung behielt aber heute die Oberhand. Rund 160 Schausteller haben ihre Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut. Insgesamt 18 Tage bis zum 3. Oktober dauert in diesem Jahr das Oktoberfest. So lange wie noch nie.
Apropos Oktoberfest, eigentlich hatte sich der FC Bayern ja vorgenommen, alle Spiele während der Wiesnzeit zu gewinnen. Jetzt ist es natürlich Definitionssache, wie man die Partie gestern gegen Leverkusen wertet, ob das 2:2 da schon reinfällt, obwohl da ja noch gar nicht O-Zapft war. Heute jedenfalls war die Konkurrenz dran. Matthias Friebel, Borussia Dortmund musste ganz schön hart arbeiten.
Ja, die ganz kurze Zusammenfassung dieses auf dem Papier spannendsten Spiels nachmittags in Freiburg heißt 6 Tore und ein Platzverweis. Am Ende ist es ein 4:2 für den BVB und wie das dann im Detail war, das schildert Detlef Lindner.
Dortmund anfangs besser, ging durch Hummels Kopfball mit 1:0 früh in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpften aber Höhler und Höfler jeweils nach Grifo-Vorlage die Freiburger 2:1 Führung heraus. Spätestens nachdem Mahlen zum 2:2 dann ausgleichen konnte, war die Borussia aber zurück im Spiel. Und nach Höflers roter Karte im Mittelfeld gegen Sabitzer ging für die Borussia noch viel mehr. Hummels mit seinem 2. Tor und der eingewechselte Reus brachten Dortmund mit dem 3:4 auf die Siegerstraße. Borussia Dortmund ist also raus aus der Mini-Krise. Freiburg verliert zum 2. Mal hintereinander.
Der BVB hat jetzt 8 Punkte auf dem Konto und ist 7. in der Tabelle. Vor den Dortmundern gleich 4 Teams, punktgleich mit 9 Zählern. Dazu zählt RB Leipzig, die heute leicht und locker gegen Augsburg gewann. Thorsten vom Wege.
Leipzig mit 3 Chancen, die zu 3 Toren führten vor der Pause. 7. Minute Schabi nach Vorarbeit von Forsberg und Openda in der 11. Dann Openda nach Vorarbeit von Kappel und Schabi. Und in der 27. Raum. Schabi und Paulsen hatten da vorgelegt. Die besorgten die 3 Tore für RB mit 3 Angriffen in der ersten halben Stunde. Danach gab es noch eine große Möglichkeit für Openda. Aber da war Dahmen, der Keeper der Augsburger, zur Stelle. Nach dem Wechsel völlig anderes Bild. Augsburg bestimmte das Spiel, erarbeitete sich auch Möglichkeiten durch Dietz, durch Demirovic, durch Pfeif und durch Vargas. Aber die brachten eben das Runde nicht in das Eckige. So gewinnt Leipzig extrem effizient mit 3:0 gegen den FC Augsburg.
Ebenfalls 9 Punkte kann auch der VfL Wolfsburg verbuchen. 2:1 gegen Union Berlin, die also mit einer Niederlage im Gepäck die Reise zum 1. Champions-League-Spiel der Saison nach Madrid antreten. Thorsten Iffland.
Nach einer starken Berliner Anfangsphase erzielte Wolfsburgs Topstürmer Jonas Wind mit dem 1. Torschuss der Gastgeber das 1:0. Schon das 5. Saisontor des Dänen. Eine gute Viertelstunde später die Antwort von Union. Nationalspieler Robin Gosens per Kopf zum 1:1. Nur 2 Minuten später die erneute Führung für die eiskalten Wolfsburger. Und wieder war es ein Däne, Joachim Mähle mit dem 2:1. In der 2. Hälfte versuchte Union alles, um doch noch zum Ausgleich zu kommen, biss sich aber die Zähne an der Wolfsburger Abwehr aus. Im Gegenteil, 3 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hätte der VfL durch Thiago Thomas noch das 3:1 erzielen können. Er scheiterte aber am Pfosten. So konnte Wolfsburg den 3. Sieg im 4. Spiel feiern durch ein 2:1 gegen Union Berlin.
3. Sieg im 4. Spiel, das gilt auch für den VfB Stuttgart, heute 3:1 in Mainz durch 3 Tore von Guirassy und die TSG Hoffenheim, ebenfalls mit dem 3. Sieg, feiert ein 3:1 Auswärtssieg in Köln. Von dort meldet sich Marc Eschweiler.
Es bleibt dabei, gegen die TSG Hoffenheim ist für den 1. FC Köln im eigenen Stadion schon seit über 8 Jahren nichts zu holen. Diesmal gab es eine 1:3 Niederlage und das zum 100-jährigen Jubiläum des Müngersdorfer Stadions. Aber auch das mit dieser tollen Stimmung und vor dem Spiel einer wunderbaren Choreografie hat nicht geholfen, um die cleveren Hoffenheimer hier zu schlagen. Im Gegenteil, 2 Traumtore der TSG, unter anderem effektiv die Mannschaft aus dem Kraichgau. Grilic mit einem Tor aus über 55 Metern zum zwischenzeitlichen 2:0. Kramaric hatte schon früh für Hoffenheim getroffen und Bayer mit einem Schuss in den Winkel zum 3:0. Köln gelang durch Selke nur der Anschlusstreffer und deshalb ist es ein verdienter Sieg der TSG Hoffenheim.
Noch keine Tore im Abendspiel zwischen Bochum und Frankfurt. Willkommen zum Radsport. Vorletzte Etappe der Vuelta, der Spanien-Rundfahrt, bei der jetzt der Gesamtsieger feststeht. Holger Gerska.
Nicht überraschend wurde sie zur Beute einer großen Ausreißergruppe, die sich spät im Rennen nochmal teilte. Und dann doch etwas überraschend verlor der Zeitfahrweltmeister Remco Evenepoel aus Belgien den Sprint um den Tagessieg gegen den routinierten Niederländer Wouter Poels, der auch bei der Tour de France in diesem Jahr eine Etappe gewonnen hatte. Die Gesamtwertung wurde auch auf dieser letzten für das Abschlussergebnis relevanten Etappe vom Team Jumbo kontrolliert. Die Mannschaft belegt die Plätze 1 bis 3, fuhr Arm in Arm über den Zielstrich, denn sie konnte sich den Vuelta-Sieger aufgrund der großen Überlegenheit aussuchen. Die Wahl fiel auf den Edelhelfer Sepp Kuss aus den USA, vor Tour de France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark und Giro d'Italia-Sieger Primož Roglič aus Slowenien.
Am Ende noch zur Tischtennis-Mannschafts-EM in Malmö. Am Nachmittag gewannen die deutschen Frauen 3:0 gegen Portugal mit 9:0 Sätzen auch noch und stehen jetzt im Finale gegen Rumänien. Dort wartet eben ein ganz bekannter Gegner auf das Team um Nina Mittelham.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch irgendwie ein bisschen, dass Rumänien im Finale ist. Dass wir ja so vielleicht schaffen, die Revanche von European Games zu machen. Gegen Rumänien sind immer viele enge Spiele bis jetzt gewesen. Wir haben ein paar Mal schon verloren. Wir haben auch schon einige Male gewonnen. Und ich glaube nicht, dass es morgen ein 3-0, 9-0 wird. Aber ich hoffe, dass wir ja am Ende als glücklicher Gewinner vom Tisch gehen können.
Und die Männer führen in ihrem Halbfinale 2:1 gegen Portugal.
Vielen Dank, Matthias Friebe. Wir hören Sie ja gleich wieder um 10 nach 7. Ihnen danke fürs Zuhören. Schönen Abend.